Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Bei beide Seiten live soll die Wehrpflicht auch für Frauen gelten. Eine Idee, mit der man vielleicht eher keine Wahlen gewinnt, hat Burgenlands SPÖ-Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil, der allerdings jahrelang keine Wahl zu schlagen hat. Der Hintergrund des Vorschlags: Frauen und Männer sollen verpflichtend in der Pflege ihren Dienst absolvieren. Denn, wie Doskozil sagt, anders sei die Pflege nicht mehr zu sichern in unserem Land.
Wir haben auch in der Pflege einen irrsinnigen Bedarf, den wir, obwohl es immer gesagt wird und gefordert wird, durch Drittzuwanderung nicht lösen werden. Und niemand kann beurteilen, aus meiner Sicht, was es bedeuten würde oder wann es soweit sein könnte, dass zugewanderte Pflegekräfte, auch nur zeitlich befristet zugewanderte Pflegekräfte, auch wieder in ihrer Heimat bleiben. Wir haben gesehen, bei Covid ist das von einem Tag auf den anderen passiert und was das im Wesentlichen für uns bedeutet. Das heißt, wir sind für gewisse Dinge gar nicht vorbereitet im Bereich der Pflege.
Und dazu begrüße ich jetzt zwei Gäste, die das ausführlich diskutieren werden. Maria Rauch-Kallert ist bei uns, frühere ÖVP-Frauenministerin. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Und Roland Fürst bei uns, SPÖ-Klubobmann des Burgenlands.
Schönen guten Abend.
Herr Fürst, Sie werden gleich Gelegenheit haben, auf Frau Rauch-Kallert zu antworten, weil ich möchte mit Ihnen beginnen. Wehrpflicht für alle löst die Pflegekrise.
Absolut.
So bestechend und so einfach.
Ein klares Nein, solange nicht die Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf allen Ebenen geschafft ist. Wir können gerne, wenn es wirklich Gleichstellung gibt, wenn Frauen genauso viel verdienen wie Männer, wenn Frauen auch Zugang zu allen Führungspositionen haben wie Männer, dann können wir gern darüber sprechen, über einen gemeinsamen Dienst, aber nicht die Pflege allein für die Frauen. Ganz, ganz sicher nein.
Das wird, wenn ich in den Unterlagen nachschaue, frühestens im Jahr 2100, ja, genau. Also darüber brauchen wir überhaupt gar nicht diskutieren, meinen Sie, weil es eben noch keine Gleichberechtigung gibt. Aber gesetzt Fall, es gäbe sie, dann wäre dem...
Ja, es gäbe sie. Es geht jetzt den Fall. Wir haben noch lang dorthin, aber jetzt sage ich gleich dazu. Ich war eine derer, die wirklich sich bemüht haben, dass das Bundesheer für Frauen geöffnet wird, die das auch selbst 24 Stunden ausprobiert hat. Ich habe gedient, gemeinsam mit 17 anderen Frauen im Jahr 1996, mit Nachtmarsch und Zelt aufbauen und Heeresübungen und Marschieren lernen. Aber... Und ich freue mich sehr, dass es dann gelungen ist, das Bundesheer für Frauen zu öffnen. Es ist auch sehr gut dem Bundesheer bekommen. Es hat sich nämlich die Kultur, obwohl es relativ wenige Frauen sind, prozentuell gesehen, bisher sehr gut gelungen, die Kultur im Bundesheer zu verändern. Und ich bin sehr froh, dass Frau Bundesministerin Tanner jetzt einen leichteren Zugang zum Heer geschaffen hat, in dem eben Frauen auch in den Grundwehrdienst eintreten können. Bislang waren die Aufnahmeprüfungen für Frauen so hoch, wie es für Kader Personal notwendig war, also auch irrsinnig hohe sportliche Voraussetzungen, damit Frauen überhaupt zum Bundesheer kommen können.
Nur hat der frühere Verteidigungsminister Doskozil ja nicht gemeint, um das Heer vielleicht schlagkräftiger machen oder ausgeglichener darzustellen oder in der Gesellschaft besser zu verankern, sondern er hat es eben festgelegt, dass der Frauenwehrdienst der Pflegesituation, die Pflegesituation entspannen soll. Herr Fürst, wie sollen denn 18-Jährige konkret die Pflegekrise überhaupt entschärfen in Österreich?
Es ist spannend, wie man aus einem Denkvorschlag, einer Idee so etwas macht wie Sie. Das ist nämlich völlig verkürzt, das hat der Herr Landeshauptmann auch nicht gemacht. Es ist ja keine Erfindung des Herrn Landeshauptmannes, sich darüber zu unterhalten, ob es vielleicht gescheit ist in Zeiten der Individualisierung, der Fragmentierung unseres Zusammenlebens, dass immer mehr die öffentliche Hand im Gesundheits- und Sozialbereich übernehmen muss, sich zu überlegen, wie können junge Menschen, Frauen wie Männer, einen Beitrag leisten. Das ist einmal der Hauptpunkt, Ausgangspunkt. Da gibt es viele Vorschläge von NGOs, soziale Organisationen. Rotes Kreuz hat das einmal gefordert. Also das kommt immer wieder, dieser Vorschlag. Und die Idee war folgendes. Ich war sehr lange in der Hochschulausbildung für soziale Arbeit zuständig und Sozialpädagogik. Da ist das freiwillige soziales Jahr, das es gibt, Voraussetzung sehr oft für einen Studienplatz, für einen Ausbildungsplatz. 80% übrigens der Nutzerinnen vom freiwilligen sozialen Jahr sind Frauen. Und da haben wir gemerkt, dass das wirklich etwas bringt, dass das sozusagen den Organisationen etwas bringt, aber natürlich auch den Nutzerinnen. Und insofern sehen wir das ganz entspannt. Niemand kann uns bitte unterstellen, dass wir 18-jährige Menschen in die Pflege schicken wollen. Bitte, wir haben in Österreich, im Burgenland, das elaborierteste Konzept, was Pflege betrifft. Wir haben da keinen Pflegenotstand. Wir haben genug Pflegebetten. Wir haben sehr viele innovative Modelle, lassen Sie mal das noch sagen, Umstellungsmodell betreuender Angehörige, wo vorwiegend Frauen profitieren, zum Mindestlohn von 2.300 Euro angestellt. Wir haben den Mindestlohn, wo mittlerweile 5.000 Menschen im öffentlichen Dienst profitieren, vorwiegend Frauen und vieles mehr. Und wir haben uns da schon etwas gedacht dabei. Die Pflege kann ein Bereich sein. Es können aber auch andere Bereiche sein. Es kann der Umweltbereich sein, es kann der Sozialbereich sein. Und lassen Sie mal einen Punkt sagen, in Zeiten des 21. Jahrhunderts gibt es nicht mehr die Frauen, die alle unter gleichen Bedingungen leben, genauso wenn es wie die Männer gibt. Es gibt in vielen Bereichen rasanten Nachholbedarf, da bin ich bei Ihnen, aber es gibt auch Gleichstellung. Wir haben 800.000 Bedienstete im öffentlichen Dienst, wo Frau und Mann gleichgestellt ist. Wir haben im Burgenland übrigens 51% der Pflege, der Leitungspersonen sind Frauen. Wir haben ein Viertel der Frauen, die keine Betreuungsverpflichten für Kinder haben und vieles mehr. Da hat sich etwas getan. Und insofern ist es legitim, meines Erachtens, dass man darüber mal diskutiert, wie können wir da die Bereiche, die uns beschäftigen, wo wir wirklich vieles notwendig haben, diskutieren und einmal darüber reden, ob so etwas möglich ist.
Also das Pflicht ja wäre ein, oder dieser verpflichtende Dienst wäre ein Aspekt dieser Lösung der Krise. Wir haben uns natürlich auf der Straße umgehört, wie das ankommen würde, so ein verpflichtendes soziales Jahr, eben für beide Geschlechter. Spielen wir das kurz mal zu.
Ein Sozialjahr, wie es auch in vielen Jahren gibt, für jeden Bürger, wurscht ob männlich oder weiblich, halte ich für richtig, ja? Dass man sich fürs Gemeinwohl ein Jahr lang opfern, in Anführungszeichen, soll.
Verpflichtend, sagen wir so, mit dem, ich habe das gelesen, also mit dem Sozialjahr, Herr Stechtern, würde ich schon sagen, weil gerade die jungen Leute, ja, die selbst nur, weil ich war selbst im Pflegebereich tätig und als dann, ich muss ehrlich sagen, die jungen Menschen haben gar keine Ahnung, was das zu bedeuten hat.
Ich weiß nicht, ob es verpflichtendes Bundesjahr ist, was ich gut finden würde. Wäre einfach ein verpflichtendes Jahr, das können ja Frauen auch in einer Art Zivildienst ableisten, wenn sie das möchten. Das würde ich schon für gerecht empfinden.
Weil ich glaube, dass viele da auch Potenzial haben von beiden Geschlechtern, die das aber gar nicht rausfinden können, weil sie die Möglichkeit nicht haben.
Ich glaube, dass man vor allem über den Zivildienst, vor allem wenn man den in den Bereich von Pflege oder so leistet, dass man dafür vielleicht auch mehr Menschen interessieren könnte, in dem Pflegebereich zu arbeiten, der ja ein riesiges Problem, vor allem personaltechnisch, bei uns in der Zukunft sein wird.
Frau Kallert, sehr viele Ideen, die da natürlich auch gekommen sind und auch was Herr Fürst vorher gesagt hat, dass es einen ganzen Maßnahmenmix gibt und dass nur ein Teil oder eine verkürzte Debatte sei, was die Wehrpflicht und den Dienst betrifft.
Also ein freiwilliges soziales Jahr finde ich großartig. Es gibt ja jetzt schon Frauen, die zum Beispiel in den Gedenkdienst gehen. Das ist ja auch ein freiwilliges soziales Jahr. Es gibt auch Frauen und Männer, die auch im Vorfeld zum Beispiel der Medizinprüfung sehr oft, auch wenn sie die Aufnahmsprüfung für das Medizinstudium nicht geschafft haben, ein Jahr in die Pflege gehen freiwillig, was auch positiv angerechnet wird und was ich auch für sehr vernünftig halte, weil sie dann als fertige Ärztinnen und Ärzte natürlich wissen, wie schwierig der Pflegedienst ist. Dagegen ist nichts zu sagen. Wir sprechen von der Wehrpflicht. Also ein freiwilliges soziales Jahr ist was anderes als die Wehrpflicht. Und gegen die Wehrpflicht für Frauen gerne, wenn alle Gleichstellungsmechanismen passen. Wir haben immer noch 17% oder 18% Gender Pay Gap. Wir haben immer noch die 80% der Pflegearbeit in den Familien bei den Frauen, nämlich der Familienarbeit, nicht nur der Altenpflege, sondern der Kindererziehung und so weiter. Also von halbe sind wir auch in der österreichischen Gesellschaft noch weit entfernt.
Obwohl sich so viel getan hat, wie Sie es vorher geschildert haben.
In den Karenzzeiten zum Beispiel. Viel weniger Männer gehen in Karenz als Frauen. Und wenn sie gehen, viel kürzer.
Das stimmt. Meine Frau hat gesagt, ich muss das hier sagen. Ich wollte das nicht. Ich habe 3 Kinder und war bei allen 3 in Karenz.
Brav.
Sogar beim ersten. Bin früh Vater geworden, 90, 91, da hat es es noch gar nicht gegeben, den Väterkarenz, und war trotzdem da, man hat überhaupt kein Verständnis, warum Männer nicht die Gelegenheit nutzen, in Karenz zu gehen. Nur das ist, muss man schon sagen, das sind gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die natürlich einer Politik unterliegen. Und da muss man sich schon fragen, warum, was die Indexierung, da gibt es so Statistiken, wo man die Gleichstellung messen auch kann, warum Österreich hier unter dem Durchschnitt auch liegt. Das heißt, was haben da Vorgängerregierungen auch falsch gemacht? Und die höchsten, also wo es den höchsten Gleichstellungsmerkmale gibt, das ist Schweden zum Beispiel, das ist Norwegen, nicht EU-Land, aber trotzdem, das ist Dänemark. gibt es überall die Wehrpflicht für Frauen. Ja, also sozusagen, ich glaube, die Diskussion darf man nicht einseitig führen. Das ist natürlich ein Totschlagargument, das zu akzeptieren bin. Ich war halt bei den Gewerkschaftsfrauen im Burgenland, bei den Sozialdemokratischen, die haben viele Argumente, die auch teilweise natürlich richtig sind, die dagegen sprechen. Es gibt aber viele Argumente, die man durchaus diskutieren können und die auch für richtig halte, dass man sozusagen es viele Diskussionsebenen gibt. Warum werden Männer oder wieso leben Männer um 5 Jahre kürzer wie Frauen oder als Frauen? Und da gibt es viele Dinge, die man diskutieren kann. Und ich glaube, dass man trotzdem in den Diskurs gehen kann und zu sagen, was ist möglich, welche Möglichkeiten haben wir? Wir haben einen Bedarf in vielen Bereichen, nicht nur in der Pflege, im Sozialbereich. Ich bin selber Zivildienstaktivist und ich vergesse es nicht, dass wir bekämpft worden sind. Politisch, auch von der ÖVP, von der FPÖ, die wollten den Zivildienst nicht. Mittlerweile sind alle Parteien und gesellschaftlich völlig anerkannt und wir wissen, der Rettungsbereich würde ohne Zivildiener gar nicht mehr funktionieren. Ja? Und ich glaube, man kann schon in die Richtung gehen, sich zu überlegen, wie können sich auch Frauen in einer Form beteiligen, die für alle passt, wo man einen Schritt weitergehen kann. Und wichtig ist, dass man in der Gleichstellungspolitik, jetzt gibt es ja wieder eine sozialdemokratische Frauenministerin, wo viel Hoffnung auch drinnen ist, dass wir wieder die Jahre, die wir in den letzten Jahren wirklich versäumt haben, auch uns weiterzuentwickeln in dem Bereich, dass hier die Eva Holzleitner nach Gas gibt, das tut sie auch, so kenne ich sie. Und da sind wir zuversichtlich, dass auch diese Maßnahme, keine einseitige Maßnahme, sondern da muss man in ein Paket denken und wir sind gegen Denkverbote und Diskursverbote, da haben wir in Österreich viel zu viel. Wir diskutieren immer, was nicht geht, wir diskutieren gerne, was geht und was möglich ist.
Mich würde ja sehr interessieren, was die sozialdemokratische Frauenministerin zu diesem Vorschlag sagt. Das fehlt mir ja noch, die Argumentation und die Antwort darauf. Es würde mich sehr wundern, wenn sie ihn gutheißen täte. Die sozialdemokratischen Frauen waren vehemente Gegnerinnen, als ich dafür plädiert habe, nicht als Frauenministerin, sondern damals als Generalsekretärin, aber als Frauensprecherin, für die Öffnung des Bundesheers für Frauen. Und es war ganz, ganz klar, dass wir gesagt haben, wir wollen alle Dienstgrade und alle Waffengattungen, also nicht nur die Sanität, sondern wirklich alle Waffengattungen und bis zu allen Dienstgraden. Wir haben jetzt eine Generalmajorin, die im Übrigen Ärztin ist, aber an sich, glaube ich, war das ein wichtiger Schritt, vor allem für das Bundesheer selbst, weil es meine Überzeugung ist, und die lässt sich auch durchaus nachweisen, dass sich die Kultur einer Organisation, eines Unternehmens, auch in der Politik, verändert, wenn Frauen in einer gewissen Anzahl, und da ist das Minimum 30%, aber noch besser wäre natürlich 50-50, in einer Organisation tätig sind, weil dann auch die Vorzüge von Frauen und Männern, die zweifelsohne unterschiedlich auch sind, unterschiedliche Zugangswege, unterschiedliche Anschauungen für ein Ergebnis erfreulich sind. Also wir wissen in den Unternehmen, wenn Männer und Frauen gleich im Unternehmen in Führungspositionen tätig sind, dann kann das die Kultur eines Unternehmens wesentlich zum Positiven verändern. Wir haben auch den Nachweis, dass das nicht nur den Umsatz, sondern auch das Ergebnis erhöht, dass die Fluktuation im Personal geringer ist, dass die Krankenstände geringer sind. Also es hat durchaus Vorteile für Unternehmen. Diese Untersuchungen gibt es seit Beginn des 21. Jahrhunderts. Die erste war, glaube ich, 2004 oder 2006. Und es gibt laufend entsprechende Untersuchungen und die sollte man ernst nehmen in allen Bereichen des Lebens.
Dann spielen wir jetzt vielleicht an der Stelle die zweite Straßenumfrage zu, die wir gemacht haben. Allerdings haben wir sie zur Wehrpflicht für Frauen gestellt und nicht zu einem freiwilligen vielleicht Einsatz beim Bundesheer. Das können wir uns kurz anhören.
Ich bin überhaupt ein Gegner vom Bundesheer. Ich bin ein alter Pazifist und Wehrdienstverweigerer. Also insofern sage ich, deswegen sollen die Frauen auch nicht.
Ich muss sagen, in Deutschland ist es schon eigentlich also gang und gäbe, dass Männer und Frauen also beim Bundesheer sind. Wohl, wie gesagt, also nur für humanitäre Zwecke. Habe gar nichts dagegen, ja.
Ja, fände ich nicht schlecht. Also wenn, dann für beide, nicht nur für eine Partei.
Ich bin ganz stark für Gleichberechtigung und ich finde, wenn ein Geschlecht etwas muss, sollte es das andere auch. Also entweder ist es die freie Wahl für beide oder eine Pflicht für beide.
Na, die sollten nur verpflichtend zum Bundesheer gehen, wenn alle anderen Bereiche abgedeckt sind und sie gleichberechtigt sind. Also wenn sie wirklich gleich viel verdienen, gleich viel im Haushalt machen, wenn das alles abgedeckt ist, kann man drüber reden.
Ja, ich finde eigentlich schon, und zwar eigentlich mehr aus dem Grund, weil Zivildienst, ich habe selber Zivildienst gemacht, und ich muss sagen, es hat mir eigentlich persönlich relativ viel gebracht. Und dadurch, dass man rein gezwungen wird, quasi, fände ich das auch für Frauen eigentlich nicht schlecht.
Ja, doch ein paar Befürworter gibt es da, Herr Fürst. Jetzt hat ja Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil gesagt, dass eben um die Pflegemisere, die es ja unbestritten gibt in Österreich, darüber sind wir uns im Klaren, eben mit dieser Wehrpflicht gelöst werden müsste. Jetzt sagt Frau Rauch-Kallert, das geht eben nicht. Das müsste freiwillig funktionieren. Die Frauen sollten vielleicht so zu einem Bundesheer animiert werden und vielleicht auch überhaupt die Jugend zu einem sozialen Jahr, heißt auch vielleicht zu einem Pflegejahr. Kann man das wirklich anders regeln als oder geht diese Krise nur mit der Wehrpflicht?
Naja, was spannend ist, wir wissen, ich habe selber Pflegeforschung gemacht und seit Jahren trommeln wir, dass uns bis zum Jahr 2030 tausende Pflegefachkräfte fehlen. Die letzten Bundesregierungen haben auf das überhaupt keine Rücksicht genommen. Also da hat es wenig bis nichts gegeben, bis auf ein paar Ausbildungsbonus und vieles mehr. Auch die jetzige Bundesregierung, da habe ich noch relativ wenig entdeckt. Wenn wir da jetzt nicht Gas geben und keine Maßnahme, kann das gesamte Dilemma lösen. Das ist ja völlig klar. Wir brauchen hier gezielte Arbeitsmigration. Wir machen das im Burgenland mit verschiedenen Ländern, wo wir wirklich sehr sorgsam mit den Menschen umgehen, zu uns kommen, um uns da zu helfen. Wir brauchen ganz massive Werbung in den Schulen, bei den Jugendlichen. Wir brauchen Quereinsteigerinnen, die umsteigen wollen in die Pflege. Ist ja kein Beruf wie jeder andere, genauso wie soziale Arbeit. Da muss man eine gewisse Empathie haben. Da muss man sich ja auch entsprechend Talent haben für Menschen, das kann auch nicht jeder und jede machen, aber es wäre eine Säule, vielleicht eine kleine Säule, aber es wäre eine Säule, wie man dieses System denken kann. Weil klar ist, dass die Menschen bei uns auch Gott sei Dank immer älter werden, immer mehr Unterstützung auch brauchen und wir im Burgenland haben ja zum Ziel, wir bauen 71 Pflegestützpunkte, dass unsere Menschen, die betreuungspflichtig sind, den Kirchturm sehen oder das Rathaus sehen sollen, wo auch die letzte Konsequenz die stationäre Aufnahme ist. Und im Vorfeld viel passiert, wo jetzt schon Menschen, weil ihnen der Support fehlt, schon in den stationären Bereich gehen müssen, weil eben die Unterstützung fehlt. Und da gibt es eine breite Palette, das ist eine Möglichkeit oder wäre eine Möglichkeit, hinzuschauen, zu diskutieren, zu schauen, wollen wir das, bringen wir das politisch überhaupt durch. Da gibt es sehr große Skepsis, aber wichtig ist, dass man auch über das diskutiert, ohne Etikette und ohne Schranken und einmal auch sich austauscht. Und alte Argumente, letztes ist ein Totschlagargument. Solange nicht alles gleichgestellt ist, gibt es das nicht. Dann muss ich sagen, dann wird es das wahrscheinlich nie geben, ja. Ich weiß ja nicht, da müssen wir mal indexieren und herunterbrechen, was bedeutet das? Männer können keine Kinder kriegen. Also da gibt es viele Sachen, wo man dann mal überlegen müsste, was bedeutet dann auch die Gleichstellung. Viele Frauen wollen das auch gar nicht, das muss man ja alles berücksichtigen. Also dass sie wollen gar nicht, wollen zu Hause bleiben bei den Kindern. Da gibt es eine neue Entwicklung, auch zu weniger Kinder. Also ich denke, da müssen wir überall genau hinschauen, ohne ideologische Scheuklappen das diskutieren und es kann auch ein sozialdemokratischer, sehr erfolgreicher Landeshauptmann so einen Vorschlag machen, ohne dass die Empörungswelle ausbricht und dass man normal über das reden kann.
Das werden wir gleich, weil wir haben noch eine Äußerung von Hans-Peter Doskozil vom heutigen Tag, genau zu dem Stichwort, das Sie vorher gesagt haben, Empathie, nämlich Doskozil hofft, dass die junge Generation eine andere Perspektive auf die Gesellschaft bekommt. Darüber diskutieren wir gleich, spielen wir das mal zu.
Und der glaube ich, dass dieses verpflichtende Sozialjahr, das für alle und das verpflichtende, der verpflichtende Grundwehrdienst für alle und je nachdem, was er macht, für beide Sphären, für den militärischen Bereich, für den Bereich des österreichischen Bundesheeres, aber auch ganz besonders für den Sozialbereich ein wichtiges. Ich sage ganz offen, sehr salopp, vielleicht will er niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, in der ganzen Entwicklung, in der Frage, wie erziehen wir unsere Jugend, wie empathisch oder wie groß sind die Empathien für die Probleme der älteren Generation, wie funktioniert das gesellschaftliche, generationsübergreifende Miteinander, tut es der Jugend auch ganz gut ab und zu, dass man sagt, okay, ein bisschen hineinzutauchen in das Thema, welche Probleme haben die älteren Leute, wie werden sie versorgt, was bedeutet Aufenthalt in einem Altersheim? Was bedeutet heute auf Pflege angewiesen zu sein?
Das könnte man ja unterstreichen, Frau Rauch-Kallert. aber eben nicht mit dem, was Doskozil verknüpfen will, mit der Pflicht.
Absolut.
Aber es geht wirklich nur freiwillig. Wer schnuppert dann freiwillig in so eine doch sehr, sehr verantwortungsvolle und aufreibende Tätigkeit? Das dürfen wir nicht vergessen.
Zunehmend junge Menschen, die das tun, die sich auch dafür interessieren und die auch Gemeindienste leisten. Es gibt ja auch im Umweltbereich Gemeindienste. Aber ich sage noch einmal, wenn wir tatsächlich, es wird ja mal schon mal reichen, wenn wir gleichen Lohn für gleiche Arbeit haben. Das ist ja noch etwas, was auch noch sehr lange dauern wird. Und da habe ich kein Verständnis, dass Frauen das wollen, dass Frauen vielleicht nicht gleichen Lohn für gleiche Arbeit wollen. Also das kann ich mir schwer vorstellen, wenn sie behaupten, gleicher, also das wollen ja nicht alle Frauen. Manche Frauen möchten gerne bei den Kindern bleiben für eine gewisse Zeit, das muss auch möglich sein. Aber sie müssen auch wissen, dass das Auswirkungen auf ihre Pension hat. Und natürlich, wenn sie zu lange zu Hause bleiben, hat das entsprechende Auswirkungen auf ihre Altersversorgung, auf Altersarmut. Und mich würde wirklich interessieren, was die sozialdemokratischen Frauen und die neue Frauenministerin dazu denkt. Also diese Meinung hätte ich gerne gehört.
Haben wir heute nicht im Studio, aber wir haben Roland Fürst von der SPÖ Burgenland. Wir sind gleich wieder da mit der Diskussion, wie wir vielleicht den Pflichtdienst für Männer und für Frauen regeln könnten oder ob es ohne Pflicht ginge. Inzwischen haben wir noch eine Schätzfrage für Sie, meine Damen und Herren. In wie vielen EU-Ländern gilt heute die Wehrpflicht auch für Frauen? Auflösung nach der Pause. Wir sind zurück bei der Diskussion zur Wehrpflicht auch für Frauen oder zum Pflichtdienst in der Pflege auch für Frauen und für Männer, um den Pflegenotstand in Österreich zu beenden. Unsere Schätzfrage vor der Pause war, wie viele EU-Länder haben Wehrpflicht für Frauen? Derzeit ein Land, nämlich Schweden. Ab Juli kommt dann ein zweites dazu, nämlich Dänemark. Bei uns in der Diskussionsrunde nach wie vor Maria Rauch-Kallert.
Schönen guten Abend
nochmal und Roland Fürst. Herzlich willkommen noch einmal an dieser Stelle. Wir haben es vorher schon gehört von Hans-Peter Doskozil, dem Landeshauptmann des Burgenlandes, der eben vorschlägt, die Wehrpflicht für beide Geschlechter in Österreich einzuführen, mit dem Ziel, den Pflegenotstand in Österreich zumindest zu lindern. Zu seinem Motiv erklärt er heute Folgendes. Spielen wir das kurz zu.
Die Hoffnung dabei ist natürlich durch. Mir ist schon klar, dass man in diesem Jahr oder neun Monate, wie auch immer man das beurteilt, nicht eine vollwertige Pflegekraft ersetzen kann, aber man kann sehr viel um die Pflege, die Personen, die in der Pflege ihren Dienst leisten, zu unterstützen und auch zu entlasten von gewissen Hilfstätigkeiten. Und das Kalkül dahinter ist natürlich auch dann, dass vielleicht auch Menschen in der Pflege bleiben.
Ja, das ist natürlich die Frage der Fachkräfte, die Doskozil anspricht, die ein großes Problem natürlich ist in der ganzen Pflegeproblematik. Und er verspricht sich tatsächlich von den jungen Kräften, die er durch dieses Pflichtjahr vielleicht auf den Geschmack bringen könnte, auf lange Sicht da einen Ausgleich. Ist das realistisch?
Es ist absolut unrealistisch. Außerdem, warum immer auf dem Rücken der Frauen? Wenn, dann sollte das schon gerecht aufgeteilt sein. Und es gibt ja Gott sei Dank auch jetzt zunehmend Männer in der Pflege. Ich merke aber auch, also ich war ja auch 9 Jahre lang Geschäftsführerin des Sozialen Hilfswerks in Wien und habe mit Pflegeberufen zu tun gehabt, dass gerade bei sehr jungen Menschen die Altenpflege natürlich schon ein Hammer ist, aber umgekehrt sehr viele Frauen nach der Kinderpause oder nach der Kinderphase den Beruf wechseln und dann sehr erfolgreich auch in die Pflege gehen. Und vielleicht machen das auch Männer zunehmend. Daher wäre es durchaus notwendig und wichtig, den Pflegeberuf auch entsprechend aufzuwerten und den Möglichkeiten oder den Erfordernissen, die unsere alternde Gesellschaft hat, auch gerecht zu werden.
Es hat ausgerechnet das Burgenland, Herr Fürst, bei der Pflege sehr viel gemacht mit der Anstellung von pflegenden Angehörigen. Das wird auch noch weiter erweitert in naher Zukunft, nämlich mit der Anstellung pflegender Vertrauenspersonen. Und trotzdem ist ausgerechnet im Burgenland jetzt Ihr Landeshauptmann da und schlägt vor, dass das noch nicht genug ist und wir auch noch junge Fachkräfte auf den Geschmack bringen sollen.
weil der Herr Landeshauptmann einer der wenigen ist, die offensichtlich über den Tellerrand auch den zeitlichen hinausdenken. Das ist so. Man kann Probleme negieren, wie es die Bundesregierungen im Vorfeld getan haben, was das Thema betrifft, aber man kann versuchen, Lösungen abzuleiten. Und uns ist ja auch immer erklärt worden, auch durchaus innerhalb der Partei, dass der Mindestlohn nicht funktioniert, mittlerweile über 5.000. Übrigens auch seit 1.1. haben wir den für private Pflegeorganisationen eingeführt. Da bekommt niemand unter 2.300 Euro netto, trifft vorwiegend oder davon profitieren vorwiegend auch Frauen. Das heißt, wir tun da wirklich sehr viel und wir verbinden zwei Hoffnungen damit, oder wir würden damit zwei Hoffnungen, wir sind ja in einem Diskussionsstadium, dass man sagt, und wir wissen das auch aus Forschungen, dass wenn Menschen mit, die vielleicht junge Menschen, die etwas anderes machen wollen, sie erst einmal in Kontakt mit Menschen treten, egal in welchem Setting, plötzlich Lust bekommen, mit Menschen zu arbeiten. Das kann ja vielfältig sein, ja, die sie vorher nicht hätten. Das heißt, wir erwarten uns, dass da manche dabei bleiben und eine Ausbildung machen zur Pflegefachkraft, zur Pflegeassistenz, etwas studieren, diplomiert werden etc. Und der zweite Bereich ist, wir wissen aus der Forschung, dass diplomiertes und Fachpersonal extrem belastet ist durch Dokumentation, Administration, Organisation, also alles Tätigkeiten, die nicht originär Fachpflegetätigkeiten sind. Da eine Entlastung herzustellen, gerade wie wir uns Pflegestützpunkte im Burgenland denken, es gibt schon zwei, wir haben 20 Spatenstiche, wo sozusagen ein Dorfplatz geschaffen wird, wo von der Tagesbetreuung bis zum betreubaren Wohnen alles möglich dort ist, da braucht man viele Handgriffe, da braucht es viele Menschen, die als Ansprechpersonen auch da sind. Und da geht es nur darum, dass man mit den Menschen redet, dass man mit ihnen in spazieren geht und vieles mehr. Also da gibt es genug Tätigkeiten. Und wir wissen ja, dass hier, auch was den Schlüssel betrifft, gerade in der Nacht zum Beispiel, wo eine diplomierte Pflegefachkraft für 56 Personen zuständig ist, das wissen wir aus der Forschung. Also das ist teilweise meines Erachtens auch verantwortungslos. Da braucht es jede, also wenn da jede Frau, jeder Mann da verstärkt auch die Lust auch da haben, es wird niemand gezwungen, bitte das nicht misszuverstehen. Ja. Aber wenn wir uns überlegen, ob es einen Pflichtdienst, egal wie der konfiguriert ist, für Mann und Frau gibt, dann glaube ich, muss man es breiter denken. Und dann soll jeder nach seinem Talent auch entsprechend das machen für die Gemeinschaft. Der Herr hat von der Gemeinwohlorientierung was gesagt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt jetzt, wo wir wirklich sehr starke Individualisierung haben, jeder auf sich schaut etc. Da muss man sich überlegen, wie diese Fragmentierung, dass diese Nachbarschaftsdienste nicht mehr in dieser Form sind, dass in der Familie nicht mehr diese Unterstützung gegeben ist, wie man das substituieren kann. Und das ist ein Vorschlag, ganz aus einer sehr, würde ich sagen, menschenfreundlichen Sicht gedacht, den man diskutieren kann.
Weil Sie eben diesen Vorschlag, was eben diese Pflicht betrifft, schon abgelehnt haben, mehrmals jetzt in der Diskussion. Wie sehen Sie denn die anderen Schritte, die das Burgenland gesetzt hat, um hier die Pflege attraktiv zu machen, auch als Beruf, eben mit der Anstellung der pflegenden Angehörigen zum Beispiel?
Ich bin ein bisschen verwundert, dass der Herr Kollege gesagt hat, dass die Bundesregierung das Problem negiert. Die zuständige Ministerin ist die Corinna Schubert.
Schumann,
die Corinna
Schubert. Die ist seit drei Monaten im Amt.
Die Corinna Schumann, die dafür zuständig ist. Und ich würde diese Debatte ganz gerne jetzt wirklich auf eine innerparteiliche SPÖ-Debatte zurückführen, die der Herr Landeshauptmann mit der Bundesregierung oder mit seiner Fraktion.
Ich glaube, dass Sie das wollen, weil seit 38 Jahren fährt die ÖVP in vielen Bereichen die Republik an die Wand, Wirtschaft, Finanzen, ja, also auch in dem Bereich Pflege, das muss man
noch
eindeutig sagen.
Ich habe irgendwie den Eindruck, dass die SPÖ
sollte ihre Debatte in sich führen.
Die SPÖ ist jetzt Teil der Regierung. Die ÖVP ist eine sehr verantwortungsvolle Partei, die in den letzten 38 Jahren auch sehr vieles zustande gebracht hat und vieles möglich gemacht.
Das stimmt
schon, und ich darf nur an die Pensionsreform im Jahr 2004 erinnern, die leider 2008 dann in einer
Nacht-und-Nebel-Sitzung zurückgenommen wurde. 10.000 Beamte mit 55 Jahren in Frühpension geschickt hat, das war sehr besonders geschickt.
Nein, ganz sicher nicht, sondern wo wir auch das Pensionsamtsalter anders tatsächlich angeglichen haben. Aber ich glaube, wir sollten dabei bleiben. Ich habe ein bisschen das Gefühl, es ist wieder ein Störmanöver, ein innerparteiliches Störmanöver aus der SPÖ Burgenland in die Bundes-SPÖ. Da ist es wäre ja nicht das Erste, würde ich jetzt sagen.
Noch einmal zur Frage anzuknüpfen, bevor der Herr Fürst dann noch mal zusammenfassen kann, wo die Replik besteht. Aber weil es gerade im Burgenland ja durchaus Ansätze gegeben hat, um der Pflegeproblematik insgesamt Herr zu werden, würden Sie sagen, dass sich da manche Vorschläge vielleicht sogar bundesweit verwirklichen ließen?
Ich glaube, dass das nicht finanzierbar ist. Wir wissen ja, dass das Budgetdefizit im Burgenland nicht zuletzt auch durch diese Maßnahme massiv gestiegen ist und daher wahrscheinlich die Anstellung, ich meine, an sich war das eine tolle Maßnahme, die Pflegekräfte, auch die innerfamiliären Pflegekräfte zu entlohnen. Das habe ich also für an sich sehr positiv empfunden und auch die Höhe, weil das also sehr respektabel ist. Es ist nur die Frage, wie sich das langfristig finanzieren lässt. Und ich bin ein wenig in Sorge, dass genau diese Maßnahme auch wahrscheinlich langfristig nicht umsetzbar sein wird, budgetär.
Bundesweit.
Naja, auch landesweit.
Bei aller Wertschätzung für die Frau, ehemalige Ministerin, mir von ÖVP nahen oder Funktionären etwas über Wirtschaftlichkeit in Zeiten wie diesen, wo es nachgewiesen ist seit wieder gestern, wir sind das einzige EU-Land, das eine Wirtschaftsrezession, ein rückwärtsgewandtes Wirtschaftswachstum, haben eines der höchsten Inflationseinnahmen ÖVP-Politik geschuldet, koste es, was es wolle, mir zu erklären lassen, dass wir uns das nicht leisten können, stimmt nicht. Wir sind das einzige Bundesland, das eine sinkende, kann man nachlesen bei der Statistik Austria, eine sinkende Pro-Kopf-Verschuldung hat. Ja, wir sind, was die Pro-Kopf-Verschuldung betrifft, genau in der Mitte. Und ganz gut, wir geben das Geld halt noch anders aus. Wir geben es für die Menschen aus. Und ich denke, dass sich das rentiert, weil ja wir natürlich auch, was das Anstellungsmodell betrifft, ja verzögern, dass die Menschen stationär genommen werden. Wir wissen, was ein stationärer Pflegeplatz kostet. Und wir wissen, wenn die Menschen in ihrer unmittelbaren Umgebung, 98,5%, wissen, wir wollen zu Hause betreut werden, solange es geht, auf das nicht mehr rücksichtlich. Also wir machen eine Begleitforschung, sind wir gerade am Weg, uns auch anzuschauen, was das ökonomisch betrifft. Das heißt, da gibt es schon jetzt von Schuldzuweisungen, bringt es jetzt von Ihrer Seite, von meiner Seite auch nichts, wir müssen jetzt in die Zukunft blicken. Und da glaube ich, und das ist das Wichtige, da müssen wir auch über den Tellerrand blicken und schauen, was ist möglich, was können wir gemeinsam schaffen, weil immer nur von der Pflegekräftemangelmisere zu sprechen und wenig, sagen wir nicht nichts, aber wenig dazu tun, dagegen zu tun, das wird ja irgendwas am Ende des Tages nicht mehr ausgehen und da wird es Bettenschließungen geben. Wir werden ganz arge Problemlagen bekommen und das würde Herr Landeshauptmann diskutieren, um hier auch ein bisschen zu sensibilisieren und auch wach zu rücken.
Die Positionen sind ausgetauscht und wir haben auch die Gegensätze sehr, sehr deutlich wahrgenommen. Am Schluss vielleicht noch eine Möglichkeit einer Konsensfindung, wenn es keine Frauenwehrpflicht geben soll, die Sie ja ablehnen, Frau Kallert. Sollen dann die Männer allein zu diesem Dienst verpflichtet werden? Würde das vielleicht die Pflegemisere lindern können.
Was heißt allein zu diesem Dienst also, verpflichtet werden?
Dass man nicht die Frauenwehrpflicht macht, sondern beim Männerzivildienst einen größeren Pflichtanteil in die Pflege vielleicht setzen könnte.
Da müsste man die Zivildienstdebatte neu aufrollen, ob es hier eine Palette gibt, wo man die Männer mehr zur Altenpflege verpflichten kann. Das halte ich für auch sehr schwierig. Aber ich weiß es nicht. Das müsste man diskutieren.
Mein Wissensstand ist, dass es momentan sehr schwierig ist, Zivildiener überhaupt zu bekommen. Für den Rettungsdienst und für andere Kernbereiche des Zivildienstes, weil man das gibt so viel.
Die Klassiker.
Ich selber war bei der Entwicklungszusammenarbeit, da gibt es so viele Möglichkeiten. Und dass man das erweitern kann oder vermehrt erweitern kann, wäre sicher eine Frage. Aber wie gesagt, momentan fehlen, jetzt kommen die geburtenschwachen Jahrgänge nach in diesem Bereich. Also weiß nicht, ob das sozusagen, da poche ich, aber wenn wir genauso lange leben wie die Frauen, gehen wir uns über das behalten.
Müssen wir öfter drüber nachdenken, ja. Jedenfalls. Roland Fürst bei uns, vielen Dank für den Besuch und Maria Rauch-Kallert bei uns. Herzlichen Dank.
Danke.
Dankeschön.
Ja, wir kommen noch ein bisschen zum Bundesheer zurück, denn es kommt tatsächlich ein neues Flugzeug auf uns zu und eine Anschaffung, die Jahrzehnte nach dem Eurofighter-Kauf in die Kritik kommt. Der Ankauf von Leonardo-Flugzeugen beschäftigt nämlich die Justiz. Ein Insider habe angezeigt, dass andere Länder ähnliche Flugzeuge deutlich billiger bekommen. Und das ruft die Opposition auch auf den Plan. Der Wehrsprecher der Grünen, David Stöckmüller, postet heute Folgendes.
Was jetzt ans Tageslicht kommt, lässt jedoch befürchten, dass Österreich einen Eurofighter 2.0-Skandal auch droht. Verteidigungsministerin Tanner will italienische Trainingsjets um sage und schreibe 1 Milliarde Euro bestellen. Das ist circa doppelt so viel, wie andere Staaten für den Flieger bezahlen werden oder bezahlt haben. Und das ohne, und das ist wichtig zu begreifen, ohne dass es vorher eine ordentliche internationale Ausschreibung gab. Vielmehr wirkt es so, als wäre die Entscheidung bereits vorab, vorhinein ein besonders teures Modell aus Italien zu bestellen, gefallen, dessen Nutzen äußerst fragwürdig ist.
Sagt also David Stöckmüller von den Grünen, und ich bin jetzt verbunden mit Oberst Michael Bauer, Pressesprecher des Ministeriums. Schönen guten Abend, Herr Oberst.
Grüß Gott, guten Abend.
Herr Oberst Bauer, warum zahlt denn Österreich mehr für dasselbe Flugzeug als andere Länder?
Das machen wir ja nicht. Erstens einmal gibt es noch gar keinen Preis. Wir verhandeln gerade mit Italien den Preis, daher können wir den Preis noch gar nicht vergleichen. Man muss jetzt sagen, wir kaufen ein System, wir kaufen keine Flugzeuge, wir kaufen zu den Flugzeugen Ersatzteile, wir kaufen Simulatoren, wir kaufen Wartungsverträge. Und wenn Sie heute zu einem Autohändler gehen und ein Auto kaufen und dabei zum Beispiel für die nächsten 5 Jahre das Service mitkaufen, dann wird das teurer sein, als wenn Sie nur das Auto kaufen. Also man kann nicht Äpfel mit Bananen vergleichen, man kann nur Gleiches mit Gleichem vergleichen.
Das heißt, die Milliarde stimmt nicht, die hier kolportiert wird, die Milliarde Euro an Kosten für das Leonardo-System?
Also es ist grob eine knappe Milliarde dafür budgetiert. Allerdings, wie gesagt, nicht nur für die 12 Flugzeuge, sondern für ein Gesamtpaket wie Ersatzteile, wie Simulatoren, wie Wartungsverträge, Ausbildung und, und.
Jetzt sagt die interne Revision des Bundesheeres laut Standard, das Auswahlverfahren für diese neuen Trainingsflugzeuge Leonardo sei genau zugeschnitten auf eben diesen Hersteller. Zitat, es habe sich ohne Not eine Monopolstellung ergeben für den Hersteller Leonardo.
Warum hat man also das dieser gemacht? Bericht, also dieser Bericht stand vom Juni des Vorjahres. Die restlichen Berichte liegen dem Standard offensichtlich nicht vor, wo das alles revidiert wurde. Der Leiter der internen Revision hat gestern gesagt, dass es Aufgabe der Revision ist, Änderungen vorzuschlagen, dass aber bei diesem gesamten Beschaffungsvorgang kein Fehler festgestellt wurde von der Revision. Also wenn man einen Bericht zitiert, der ein Jahr alt ist und die folgenden Berichte nicht berücksichtigt, dann kommt man auf solche leider falsche Schlussfolgerungen.
Aber es hat ja auch keine Änderungen gegeben seit dieser Zeit, denn es blieben ja Hersteller außerhalb Europas auch weitgehend unberücksichtigt. Die Rede ist von Asien oder den USA.
Auch das stimmt nicht. Wir haben natürlich nicht nur innerhalb der Europäischen Union oder des EWR ausgeschrieben, beziehungsweise uns erkundigt. Wir haben natürlich auch zum Beispiel Südkorea gebeten, uns dieses Flugzeug anzubieten. Wir haben natürlich auch in den USA gebeten, dieses Flugzeug anzubieten. Konkret gibt es 3 Flugzeuge, die genau das können, was wir brauchen, nämlich deshalb brauchen, um die Republik Österreich militärisch verteidigen zu können. Das ist eben der Leonardo. Und das sind 2 weitere Flugzeuge. Bei dem einen gibt es keine Bewaffnung, beziehungsweise ist die Bewaffnung nicht so, dass das Flugzeug noch leistungsstark wäre, und das andere wurde schlichtweg nicht angeboten. Und daher gibt es nur das eine, und es besteht ja auch kein Zweifel, dass das tatsächlich das Beste ist.
Sie haben es angesprochen, die Bewaffnung ist da eben dabei beim Leonardo. Die Rede ist aber von einem Trainingsflugzeug. Wofür wird denn das Flugzeug sonst noch eingesetzt, außer für Training, wenn es eine Bewaffnung braucht? Und warum kann man nicht trainieren am Eurofighter?
Also es ist tatsächlich kein Trainingsflugzeug, es hat im Wesentlichen 4 große Aufgaben. Es ist ein Trainingsflugzeug, das ist aber nur eine Aufgabe, es ist ein Aufklärungsflugzeug, es soll Bodentruppen in einem Einsatz unterstützen können und es soll auch in der Luftverteidigung eingebunden werden. Und warum kann man nicht beim Eurofighter trainieren? Sehen Sie, unsere Piloten, wenn sie die Ausbildung zum Eurofighter machen, gehen sie für einige Monate nach Italien, nach Süditalien und machen die Ausbildung, die Zwischenausbildung, damit sie beim Eurofighter fliegen können. Und interessanterweise gibt man erlaubt, genau bei diesem Flugzeug, das wir jetzt kaufen, allerdings zahlen wir sehr viel Geld an Italien, damit diese Ausbildung durchgeführt werden kann, und das ersparen wir uns in Zukunft.
Herr Oberst Bauer, nur ein kurzer Hinweis. Ihre Kamera, die wackelt offenbar ein bisschen und springt auf und ab. Vielleicht können Sie da noch irgendwas einstellen, dass das ruhig bleibt. Wie lang könnten denn diese Flugzeuge, es sind ja mehr als Trainingsflugzeuge, genutzt werden, wenn sie denn angeschafft werden?
Möglicherweise liegt eine Nutzungsdauer bei derartigen Flugzeugen bei ungefähr 30 Jahren.
Wann müssen Eurofighter ersetzt werden bei uns?
Dieser Legislaturperiode die Entscheidung kommen muss, und das ist sozusagen der Zeitplan.
Jetzt wurde das Geschäft Leonardo bekanntlich angebahnt von Ex-Kanzler Karl Nehammer zusammen mit der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni. Nehammer hat damals gesagt, die Kooperation sei Beweis der Freundschaft zwischen Italien und Österreich. Und er sagte, Zitat, mein besonderer Dank gilt Giorgia Meloni, der einen wesentlichen Beitrag zum Zustandekommen dieser Vereinbarung beigetragen hat. Ist letztendlich diese Beschaffung der Leonardo-Flugzeuge politisch gewünscht, Ihrer Meinung nach?
Also ich denke, dass es vernünftig ist, in Europa ein europäisches Modell zu kaufen. Es geht ja darum, den europäischen Markt zu stärken. Und wenn wir sagen, dass andere Mächte außerhalb von Europa militärisch so stark sind und die so schwach sind, dann ist es sicher gut für Europa, wenn auch dieser europäische militärische Markt gestärkt wird.
Weil Sie vorher gesagt haben, dass der Leonardo als Flugzeug überlegen wäre den anderen, weil einerseits die Bewaffnung gefehlt habe und beim anderen überhaupt gleich gar nicht reagiert worden ist. Ist es daran gelegen, dass man sich tatsächlich von vornherein nur auf Europa festgelegt hat in der Auswahl und zu wenig quasi außereuropäische Hersteller versucht hat zu finden? Man sollte ja eigentlich nicht diskriminierend den gesamten Weltmarkt screenen.
Also was haben wir gemacht? Wir haben einmal festgelegt, was benötigen wir, nämlich aufbauend auf den militärischen Pflichtenhefte, auf das Risikobild, auf das militärstrategische Konzept, was brauchen wir, um die Republik Österreich verteidigen zu können. Und darauf abgeleitet gibt es ein Pflichtenheft und dieses Pflichtenheft haben wir mit allen Staaten, mit allen Staaten, die ein derartiges Flugzeug anzubieten haben und auch mit allen Firmen abgeglichen. Also wir haben uns nicht auf Europa beschränkt, wir haben natürlich auch Übersee, wir haben auch in Südkorea uns informiert und auch in den USA. Und das Ergebnis ist, ein Flugzeug in dieser Konfiguration und vor allem in dieser von uns gewünschten, mit diesen von uns gewünschten Fähigkeiten gibt es derzeit nur von dieser Firma Leonardo.
Oberst Michael Bauer, Pressesprecher des Bundesheeres, vielen Dank für Ihre Zeit und die Erklärung.
Sehr gerne, Dankeschön.
Und bei uns, meine Damen und Herren, wird jetzt gleich weiter diskutiert, nämlich bei Wild umstritten, heute mit Jakob Wirl. Er hat zu Gast heute Josef Kallina, Michael Ickrath und Barbara Haas. Wild umstritten jetzt auf Puls 24. Schönen Abend.